Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb. Auch ein Gruß an alle Zuhörer, die von Radio Maria mit uns verbunden sind. Am Mikrofon ist Marion Kuhl. Als in Balderschwang die eucharistische Anbetung eingeführt wurde, hat Pater Dr. Anton Lesser von den Passionisten eine Einführung dazu gegeben. Er hielt einen Vortrag zum Thema Gebet, Reden mit Gott, eine Einführung in die Anbetung.
Gebet, Reden mit Gott. Was ist Gebet? Das ist ein Reden mit dem, der hinter dem Vorhang ist und den ich mit meinen Sinnen, mit den Augen, mit den Ohren, mit dem Gefühl nicht unbedingt wahrnehmen kann. Der von sich sagt, meine Gedanken sind wirklich nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Und so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind meine Gedanken über euren Gedanken und meine Wege über eure Wege, euren Wegen. Es ist also wirklich ein Tun, ein in Beziehung treten mit jemandem, der völlig anders tickt. Und es ist nicht nur ein Reden, es ist ein Verweilen bei Gott, ein Hören, ein Hineinspüren. Und dann gilt es einfach das, was ich hier spüre, was ich sehe, was ich betrachte, was mir zukommt, irgendwie zu verbinden und hineinzudenken in meinen konkreten Alltag. Ich habe euch gesagt, dass nach dem Sündenfall wir einfach nicht mehr so direkt bei Gott sind. Da ist was dazwischen. Und da ist vieles verdreht. Jesus sagt uns, dass der Teufel der Lügner von Anfang an ist, der Durcheinandertreiber. Und er verstellt uns einige Grundwahrheiten des Glaubens. Gott ist die Liebe. Die erste Enzyklika, die Papst Benedikt geschrieben hat, war Deus Caritas est. Gott ist die Liebe. Und aus dieser Liebe sind wir geworden, sonst wären wir gar nicht. Und diese Liebe umgreift uns. Sie birgt uns. Sie ist da. Und wenn wir was verdrehen und falsch machen, dann geht uns diese Liebe nach. Und sie will uns erlösen und wieder frei machen und in der innigen Beziehung mit diesem, der das ewige Leben in sich hat, der immer das ewige Leben schenkt, der meinem Leben echt eine Richtung geben kann und eine Ausrichtung, die dann ewig trägt. Und das verstellt der andere immer mit seinem Lügentun. Jesus sagt uns, wir sollen also im Geist und in der Wahrheit anbeten. Beten hat immer etwas zu tun damit, dass ich mich und mein Leben und meine Gedanken und meine Wünsche konfrontiere mit dem, was Gott von sich sagt, von der Welt sagt und von Menschen sagt und von dem wir glauben dürfen, dass es ewig wahr ist. Tür zum Beten ist die Sehnsucht. Die Tür zum Beten ist die Sehnsucht. Ihr müsst beim Beten einfach an eine Beziehung denken. Wie zwischen zwei Menschen. Das, was die Beziehung lebendig macht, ist die Sehnsucht nach dem anderen, den ich liebe. Und die Liebe, oder? Und wenn ich dann der Liebe entsprechend, wenn jemand verliebt ist, der macht doch alle möglichen Sachen. Dem ist nicht blöd, um 5 Stunden auf eine Hütte zu laufen, damit er eine Stunde bei seiner Geliebten sein kann oder sowas, nicht? Also diese Sehnsucht nach Gott, nach dem, was wahr ist, was mich viel weiter trägt als das, was innerweltlich mir Halt gibt, das ist eine Tür zum Beten. Ohne diese Sehnsucht läuft gar nichts. Ohne diese Sehnsucht, Gott begegnen zu wollen, kann ich eigentlich gar nicht beten. Und dann, wir glauben ja im Christentum nicht wie etwa wie im Hinduismus, dass wir aufgehen sollen in den Kosmos oder sowas, sondern wir glauben wirklich einer Person. Also hier muss man schon mal den ersten Schritt machen, nicht? Wir glauben, dass Jesus Christus, wer es noch nicht glauben kann, der soll es jetzt mal als Hypothese oder als ersten Schritt mal mitdenken, wir glauben, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Dass also der, der unaussprechlich groß ist, der ewig ist, ewiges Sein können wir uns gar nicht so vorstellen. Die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos ist nichts verglichen mit dem, was Gott ist. Denn die Schöpfung ist endlich, die kommt und vergeht. Gott ist ewig seiend, ewig wahr, ewig gültig. Ist das Leben, ist die Liebe. Er liebt nicht, er ist die Liebe. Das ist wirklich dieser ganz andere, er ist absolut. Und dieser Absolute, den niemand sehen kann, wie es in der Schrift heißt, ohne zu sterben, er entäußert sich, er verdichtet sich und verlässt sich und kommt als Mensch in die Schöpfung herein und spricht zu uns als Mensch. Und darum ist im Christentum, wir glauben nicht irgendeiner Theorie oder irgendeinem System von moralischen Vorschriften oder so irgendwas, sondern wir glauben einer Person. Und Beten hat immer mit Person zu tun, mit einem konkreten Du. Also Beten ist nicht ein Heruntersagen von irgendwelchen Formeln, die Jesus viel besser kennt wie mir. Ich muss ihm es nicht vorlesen, er kennt das nämlich alles schon. Sondern das, was das Gebet zum Gebet macht, ist das Eintreten in diese Beziehung. Und wenn ich noch nicht kenne, dann sage ich, ich will die kennenlernen. Ich erinnere mich sehr gut, als ich als Kaplan mit einer Frau zu tun hatte, die ungetauft war und in den Drogen, in der Prostitution, völlig weg von allem. Und da habe ich dann einfach mitgegeben, ich soll doch dreimal am Tag sagen, Jesus, wenn es dir wirklich gibt und wenn du mir jetzt hörst und wenn du das Beste bist, was mir passieren kann, dann bitte komm so in mein Leben, dass ich dich verstehe. Das hat sie auch gemacht. Und heute lebt sie aus dem Glauben. Ist getauft. Und ihr Leben hat eine Ordnung bekommen. Sie ist heraus aus dem ganzen Sumpf und aus dem ganzen Dreck. Es ist also nicht so, dass ich immer etwas tue und der liebe Gott hockt da und schaut mir zu und denkt, ja gut, red noch. Sondern es ist einfach durch meine Sehnsucht, durch mein Öffnen, durch mein bei ihm sein wollen, und das mit meinem ganzen Sein öffne ich eine Tür, durch die er zu mir kommen kann. Weil wenn Gott die Liebe ist, der vergewaltigt nicht. Der drängt sich nicht auf, der nötigt nicht. Sondern der bietet sich einfach an. Aber es ist immer ein Wechselspiel von Liebe. Von Glauben, Vertrauen und Hineingehen. Und jetzt, wenn wir in dieser Welt lieben, das ist in der Ehe ja genauso, da tut der Partner manchmal Dinge, da denkt man ja, wenn sie mir liebt, warum macht sie denn das? Das verletzt mich ja, oder? Und wenn man dann weiterleben will, dann muss man halt glauben, dass sie mich mag, obwohl sie momentan gerade widrig ist oder lästig oder zickig. Oder wir können es genauso gut umdrehen, oder? Ich muss ja auch glauben, dass der Mann mich liebt, obwohl er lästig ist und unaufmerksam und ich weiß nicht was alles, nicht? Und sobald ich diesen Glauben aufgebe, ist Schluss mit Liebe, ja? Und dann laufen wir davon und die Liebe wird nicht mehr genährt. Also, ihr habt ja diese Erfahrungen schon auch in eurem Alltag. Also, beten hat eine Voraussetzung. Erstens, ich will dem begegnen, der in alle Ewigkeit wahr ist. Ich möchte endlich heimfinden in die Wahrheit, die mich auch dann noch trägt, wenn das in der Welt alles zusammenfällt. Ich möchte geborgen sein in dem, was hinterm Vorhang ist, was ewig wahr ist, was der Quelle des Lebens ist, was die Quelle der Liebe ist. Wo ich endlich alles in Erfüllung und in die Fülle des Lebens geführt wird, zu dem Gott mich gerufen hat und wonach ich Sehnsucht habe. Ich muss ihm also glauben, dass wer ihn sieht, wenn ich Jesus sehe, wenn ich mich einlasse auf das, was er sagt, dass ich dann zum Leben komme, zum vollen Leben, zur Erfüllung. Gebet ist also ein Eintritt in eine Beziehung. Wir haben ihn konkret auf jemanden einlassen. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass er einmal viel größer ist wie ich und immer recht hat. Und ich halt nicht immer recht habe und viel kleiner bin. Und das Zweite, was es einfach schwierig macht, ist, dass ich ihn nicht sehe. Dass ich ihn nicht spüren kann. Beten ist Begegnung mit Jesus und denen, die drüben sind, die er uns geoffenbart hat. Also irgendwie eine Begegnung mit der Mutter Gottes, mit den Engeln, mit seinen Propheten, mit seinen Zeugen, mit den Aposteln, mit den Heiligen, die ihn ganz tief begriffen haben, die viele Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Auf all das lasse ich mich ein, wenn ich im Glauben der Kirche beginne zu beten. Es ist ein Hineingenommenwerden in ein Begreifen und Ergriffenwerden. Und es geht nur über die Sehnsucht, dass ich ihm begegnen will, dass ich eine Sehnsucht habe nach Wahrheit, nach Liebe und nach dem ewig Wahren. Es geht um ein Geheimnis des Liebens und der Hingabe. Wenn wir das, was ich jetzt gesagt habe, ernst nehmen, dann kann ich nicht beten, ohne dass ich mich riskiere. Ich kann auch nicht lieben, ohne dass ich mich riskiere. Ich kann nicht sagen, Schatzi Maus, ich liebe dich, ich kaufe dir einen neuen Golf. Sondern wenn sie mich wirklich liebt, und wenn ich, dann kann ich nur mit Selbsthingabe antworten. Ich kann mir nur selber schenken. Ich kann nicht von außen lieben. Und genauso wenig kann ich mich auf Jesus einlassen, ohne dass ich mich zur Disposition stelle. Das, was ich für richtig halte, nochmal anschaue in dem, was er für richtig hält. Also ich lasse mich anfragen von dem, was Jesus mir sagt. Der Petrus zu ihm kommt, ich lese zum Beispiel eine Bibelstelle, nicht? Petrus fragt Jesus, wie oft muss ich denn vergeben, wenn man der auf die Nerven geht? 7-mal und 7-mal hast du immer wieder. Sagt Jesus, nicht bloß immer wieder, dann 77-mal. Total und ganz, immer wieder. Und dann sagt er uns noch, wenn du nicht vergibst, dann wird dir in Ewigkeit nicht vergeben. Also wenn ich das jetzt mal ernst nehme, dann müsste eigentlich ich mich beim Beten fragen, oder das lese ich in der Heiligen Schrift, das nehme ich jetzt mit ins Gebet, dann muss ich mich schon fragen, wie schaut es jetzt in mir aus? Wo sind denn die Leute, die ich im Geiste auf den Mond geschossen habe oder die ich aus meinem Leben ausgegrenzt habe, die in meinem Leben nicht mehr da sein dürfen? Wo sind denn die Leute und die Gedanken, in denen ich sie immer wieder verantwortlich dafür mache, dass ich heute so bin, weil der so mit mir umgegangen ist? Habe ich wirklich vergeben? Und wenn ich also so ein Bibelwort betrachte und ins Gebet nehme, dann komme ich vielleicht dahin und sage, Jesus, du, das schaffe ich aber noch nicht. Weil wenn ich an den denke oder an die denke, da kommt in mir die ganze Suppe hoch. Und da bin ich bloß fuchsteufelswild. Könntest du bitte mein Herz reinigen und befreien? Ich möchte wirklich vergeben, aber ich schaff's noch nicht. Merkt es? Das Wort Gottes, von dem Jesus sagt, Himmel und Erde vergehen, aber diese Worte, die bleiben, das will mich anfragen, hinterfragen. Wenn ich in der Liebe zu Jesus unterwegs bin, dann setze ich mich dem aus. Dann hinterfrage ich mich. Und dann komme ich zu dem Punkt, dass das Gebet mich verändert. Es reinigt mich, es befreit mich. Der Herr handelt im Gebet, weil ich ihm sage, weil ich dann wirklich bete, ich kann es noch nicht, hilf mir. Der Iwanschitsch hat einmal gesagt, wenn das Gebet dich nicht ändert, dann änder du dein Gebet, weil dann passt was nicht. Also es geht darum, wenn wir wirklich beten wollen, und wenn unser Beten nicht sein soll, ein Plappern, wie die Heiden, Jesus warnt uns davon, plappert nicht wie die Heiden. Und da meint er, bitteschön, ganzheitlich. Nehmt mir ernst, ich bin nicht irgendwie der Seppel von nebenan, sondern ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Erlöser, ich bin der das ewige Leben allein dir gibt. Du gibst das am Ende des Lebens nicht selber, ich versprich das. Und es geht dieses Leben, in diesem Leben geht es ja darum, und dafür ist das Gebet da, dass ich immer mehr in die Wahrheit finde, in die Wahrheit, die Jesus mir offenbart, die er mir sagt. Das kann mir ja kein anderer sagen, denn er ist alleine aus der Ewigkeit herübergekommen in diese Welt. Und sagt uns, wer ist Gott? Was sind die Menschen? Was ist ihr Zustand? Was ist der Tod? Was ist das Leben? Wie kommen wir ins ewige Leben? Also es geht darum, dass das, was ich im Gebet sage, wisst ihr, wie oft wir das Vaterunser schon betet haben? Wie oft? Und jedem Vater unser betet, Herr, vergib mir meine Sünden, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Leute, wisst ihr, was das heißt? Wenn du deinen Schuldigern nicht vergeben hast, wird dir Gott nicht vergeben. Genau das sage ich ihm. Vergib mir so, wie ich vergeben habe. Und das plappern wir daher, gell? Und wir denken nicht drüber nach und es darf uns nicht berühren. Oder wir sagen, dein Wille geschehe. Und sobald der liebe Gott irgendwas tut, was mir nicht passt, dann schimpfe und maule, warum macht er das? Und merkt es? Also es wäre so wichtig, dass das, was wir sagen, auch meinen, und dass es mich ergreift, dass ich darüber nachdenke, und wie schaut es jetzt aus in meinem Leben? Herr, was willst du eigentlich mit diesem Wort sagen? Und in diesem Sinn führt uns das Gebet immer mehr, ich sage es einmal so, in den Himmel. Wenn Paulus uns sagt, strebt doch nach dem, was droben ist. Eure Heimat ist der Himmel. Denn das Gebet verbindet uns mit dem Himmel. Es erhebt uns immer mehr. Und aus dieser Perspektive heraus erleben wir, entdecken wir immer mehr, wie wir wirklich geliebt sind von Gott her. Durch dick und dünn, durch Schwächen und Stärken, wir uns immer wieder einen Ausweg schaffen. Wir werden in die Enge getrieben und finden doch einen Ausweg, sagt Paulus. Es wird dazu führen, dass ich und meine Sorgen und meine Problemchen immer relativer werden, kleiner werden. Und das Du Gottes und das Du im Menschen, das wird mir immer wichtiger. Weil der Herrgott mich sich immer gleichförmiger machen wird, er wird mich immer mehr zum Liebenden machen. Stellt euch vor, dann geht es auch eurem Umfeld viel besser. euren Ehemännern und den Kindern und den Eltern. Also es geht um dieses, und das ist das Wesen des Betens, das sich einlassen aufs Du. Und das Beten hat zwei Richtungen. Einmal sage ich dem lieben Gott das, was mir wichtig ist. Ich habe manchmal so formuliert, ihr geht ja auch nicht zu eurer Frau oder zu eurer Freundin, schlagt es, was weiß ich, ein Gedichtsband auf und liest das Liebesgedicht Nummer 17 vor und dann macht es wieder zu und geht's heim. Ihr werdet ja hoffentlich auch was erzählen, was euch wirklich bewegt. Wo ihr Ängste habt, wo ihr Nöte habt, wo ihr Freuden habt und Danke im Herzen. Also einmal das, was du ihm sagst. Aber in jedem Beten geht's auch darum, dass er mir etwas sagen kann. Darum wäre es wichtig, dass ich das Neue Testament betrachte, ein paar Sätze lese und darüber nachdenke. Was heißt das für mich? Was willst du mir jetzt sagen, Jesus? Wenn ich das ernst nehme, was macht das? Was heißt das? Also er muss mit mir auch etwas reden dürfen. Und wir tun das wirklich in der Sicherheit, dass er immer da ist. Dass er immer auf mich wartet. Dass er immer Sehnsucht nach mir hat. Wisst ihr, beten hat auch etwas zu tun mit Gerechtigkeit. Also wenn das wahr ist, dass er dich einmalig gedacht hat, noch vor der Schaffung der Welt, dass er dich schon gekannt hat, schon vor Millionen Jahren, und dich einmalig genauso machen wollte. Wenn das stimmt, dass du keine Sekunde lebst und dass er sagt, ich will, dass du lebst, weil die Lebenskraft fließt immer aus seinem Herzen in den Kosmos und in dein Leben hinein. Wenn das wirklich wahr ist, dann wär's doch mehr als recht, dass ich ihm jeden Tag einmal gescheit Danke sage. Wenn das wahr ist, dass er die Haare auf dem Kopf gezählt hat und dass kein Spatz vom Dach fällt, ohne dass es weiß, dann ist es eine Frage des Anstandes und der Gerechtigkeit, dass ich ihm dafür Danke sage, wenn es mir heute gut geht, wenn ich was zum Weißen habe, wenn ich Freude habe. Sie kommt mir nicht zu ohne sein Ja und seine Liebe. Also danken und loben wäre eigentlich etwas völlig Normales. Stellt euch vor, ihr habt jemanden, dem ihr immer Gutes tut, immer alles gebt, und der sagt nie Mu und nie Mäh und nie Danke und nie Pfirte und gar nichts. Das ist doch ein Witz, oder? Aber so gehen wir mit dem Herrgott um. Kann auch mal von der Seite drauf schauen. Ich möchte mit euch ein paar Dinge noch durchschauen. Wenn wir uns mit dem Beten beschäftigen, dann sollten wir ein bisschen auf das hören, was Jesus uns sagt. Er sagt uns einmal, betet alle Zeit. Wenn der sowas sagt, dann kann er etwas verlangen, was nicht möglich ist. Jetzt wird mir jemand sagen, ja, aber ich muss doch meine Kinder versorgen und meine Mom versorgen, ich muss arbeiten, wie kann ich immer beten? Der meint nicht damit, dass du immer daherredest, sondern meint, dass du dein ganzes Leben in die Gegenwart Gottes bringst. Man kann wunderbar, wenn man heu umkehrt, beten, gell? Man kann sagen, Herrgott, ich danke dir für schönes Wetter und bitte sorg dafür, dass es jetzt nicht reinregnet, weil ich möchte es heu noch reinbringen. Oder Herrgott, ich danke dir für meine Kinder, ich danke dir, dass sie gesund sind. Ich kann doch mit ihm beim ganz normalen Tun reden, beten. Oder wenn neue Gäste kommen ins Haus, hey, viele von euch haben Gäste, sagen, Herrgott, ich möchte einfach, dass keiner ohne Segen aus diesem Haus geht, segne sie. Wenn ich merke, dass der unglücklich ist, Herrgott, komm ihm zu Hilfe, dass er unversöhnt ist. Warum nicht in der Messe gehen und sagen, Jesus, ich opfere jetzt einmal dein Blut und dein Leib dem Vater auf, damit da wieder Versöhnung geschieht bei dem, was ich gerade gesehen habe. Dass sie alles einfach in diesem Kontext des von Gott geliebt und geschaffen Seins, des Zugriffhabens auf die Erlösung, dass sie aus dem heraus lebt. Das wäre eigentlich das normale Christsein. Und das meint wohl Jesus, wenn er sagt, betet alle Zeit. Bleibt wach, bleibt in meiner Gegenwart. Wisst ihr, das schützt euch vor so viel Blödsinn und Unfug. Also wenn ich mir so vorstelle, Jesus schaut mir jetzt gerade zu, wie ich irgendeinen Blödsinn machen will, dann sage ich, okay, Herr, ich lass es. Ihr kennt doch alle Don Camillo und Peponi, oder? Das ist super, wie der das darstellt. Also so ungefähr ist gemeint, betet alle Zeit, nicht? Der Peponi, wenn er was Blöds tun will, dann versteckt das Gewehr vor dem Herrn. Und ja. Aber der bleibt in der Gegenwart Gottes. Das ist nicht so verkehrt, was dort uns gezeigt wird. Aber das ist damit gemeint. Dann sagt uns Jesus, weil die Jünger sehen ihn beten. Die Jünger sehen ihn, wie er am Berg ist und betet. Sagen sie, wow, Herr, lehr uns doch beten. Und er sagt ihnen immer, wenn ihr betet, dann sprecht, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie es im Himmel ist, so soll es hier sein. Gib uns täglich das, was wir brauchen Und erlass uns die Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen verzeihen. Bitte befreie uns von allem Bösen. Also Jesus sagt uns, immer wenn ihr betet, sollte euer Gebet diese Struktur haben. Und die ersten vier Bitten im Vaterunser, da geht es nämlich um die Sache Gottes. Und das ist einfach Ausdruck der Tatsache, dass Gott allmächtig ist, allwissend ist, allliebend ist. Und ich bin nicht allmächtig und ich weiß nicht alles. Ich kann es euch sagen, ich bin so glücklich, dass Jesus nicht immer alles das getan hat, worum ich ihn gebeten habe. Weil wir haben nämlich manchmal ganz schön verdrehte Ideen, oder? Wir bitten um weltliche Dinge und hinterher musst du froh sein, dass es dir nicht gegeben hat, denn sonst hättest du die Übernatürlichen gar nicht gesehen. Also der macht schon keinen Fehler. Und darum beten wir Vater. Das ist das erste Wort. Und da müsste sich jeder schon mal überlegen, hey, was habe ich für ein Vaterbild? Weil wenn ich jetzt eine schlechte Vaterbeziehung gehabt habe, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ich sage, ich hatte mal eine Frau, die ist von ihrem Vater missbraucht worden, gell, und hat ihn gehasst. Und immer wenn ich Vater unser gebetet habe, ist die eigentlich narrisch worden, nur ich habe es nicht gemerkt, ne, weil sie es mir nicht gezeigt hat. Die hat also mit Vater etwas verbunden, dass wenn ich Vater unser gesagt habe, dann war bei ihr schon die Tür zu. Da musste man dann einmal über die Mutter Gottes anfangen zu reden und dort die Tür aufmachen, dass sie irgendwann verstanden hat, dass Gott der allmächtige Vater, der beste Vater ist, den es geben kann. Dass ich aus ihm komme. Dass er mich nie im Stich lässt. Dass er unendlich treu ist und so weiter und so fort. Sage ich, Vater. Und dann betet man nicht Vater irgendwer, sondern nicht mein Vater, sondern unser Vater. Jetzt stell dir vor, der ist der unendlich gute Vater, nicht nur für die, sondern auch für den oder diejenigen, die du nicht leiden kannst. So was Lästiges. Oder? Der ist also, wenn ich sage, Vater unser, dann weiß ich, dass der denjenigen, der mich fuchst und der sich unmöglich aufführt, wirklich, dass er dem Vater sein will. Dass er dem alles geben will. Dass er ihn nicht als Knecht berufen hat, sondern als Kind, als Freund, als Vertrauten. Merkt ihr wieder, was allein das Vaterunser für eine Qualität hat, wenn ich es wirklich durchdenke, mein Leben zu ändern und das Negative aus meinem Leben herauszukehren? Vaterunser im Himmel. Er ist nicht da, er ist drüben. Und darum bleibt mein Beten ein Mühen, ein Ringen, ihm zu begegnen, in seiner Nähe zu bleiben. Ich sehe ihn noch nicht. Und dein Wille geschehe, nicht meiner. Wisst ihr, sowas sagt man nicht, weil man masochistisch veranlagt ist, sondern das sagt man nur deshalb, weil man weiß, wenn sein Wille geschieht, dann haben alle alles. Und wenn mein Wille geschieht, dann, das ist schon nicht so die perfekte Liebe, gell? Weil die hat nämlich er. Und das soll jetzt, so wie es im Himmel schon vollendet ist, so soll es halt auch hier bei uns durchbrechen, darum bitte ich ihn. Und erst nachdem diese ersten vier Bitten, die alle mit Gott zu tun haben, gesagt sind, erst dann bitte ich um meine Sachen. Das heißt, wenn ihr beten geht, das Erste wäre, dass ihr euch in die Gegenwart Gottes bringt. Dass euch ein bisschen überlegt, mit wem rede ich denn da? Wer ist er und wer bin ich? Aus diesem Bewusstsein heraus kann ich doch begreifen, dass wenn sein Wille geschieht, er, der die Liebe ist, dass dann alles gut wird. Drum sage ich, Herr, dein Wille geschehe und nicht meiner. Weil ich bin manchmal noch zornig und ich bin manchmal noch sauber egoistisch und ich bin manchmal ganz schön ungerecht und ich verstehe manchmal nicht, was den anderen quält, dass er noch nicht besser sein kann. Drum dein Wille geschehe. Und zwar nicht bloß im Himmel, sondern auch hier. Und jetzt vergib mir die Schuld. Wisst ihr, je mehr, wenn ich das Erste verstanden habe, dass Gott mir gegenüber wirklich Vater ist, unendlich treu, unendlich gerecht, unendlich liebend und barmherzig, dann habe ich die Freiheit, dass ich mir anschauen kann, wie ich bin. Da könnte man lang drüber nachdenken, Leute. Warum wird unsere Gesellschaft immer kälter, immer härter? Warum gibt es immer mehr Mobbing? Warum müssen sich immer mehr junge Leute umbringen und das Leben nehmen? Das hat schon damit zu tun, dass sie keinen Vater mehr kennen, der zu ihnen steht, bedingungslos, reuelos. Weil sie nicht wissen um den, der alles gut macht und für alles zahlt und alles in der Lösung führt. Das hat damit zu tun, dass nur wer Gott kennt und den christlichen Gott kennt, sage ich jetzt mal, auch wirklich vergeben kann. Der kann nämlich gut sein, obwohl der andere nur lästig ist und nicht gut ist. Je mehr wir entchristlicht werden, Leute, je unmenschlicher wird unsere Gesellschaft. Und das Gebet ist das beste Gegenmittel. Da schaue ich auf den, dem es nicht so blöd war, für uns sich kreuzigen zu lassen. Der den unbedingten Willen hatte, alles zu bezahlen, was Menschen je verbrochen haben. Das gibt mir die Freiheit, mal anzuschauen und zu sagen, schau Jesus, so bin ich. Ich bin noch nicht gut. Und ich bin ein Sünder. Und ich freue mich so, dass ich dich kennen darf und dass du meine Sünden zahlst. Und dass ich es in Anspruch nehmen darf. Dass ich neu anfangen kann. Obwohl ich schwach war. Und nicht nur ich, sondern ich kann es dem anderen auch zugestehen. Jesus geht immer wieder allein auf den Berg. Dann heißt es, er betet die ganze Nacht. Das tut in der Bibel immer, vor er große Entscheidungen fällt. Vor er die Apostel auswählt, geht er allein auf den Berg. Leute, ob ihr Beter seid, das merkt man nicht, wenn ihr gemeinsam da in der Kirche seid. Sondern ob es euch, wenn ihr allein seid, zum Heiland zieht. Und drum diese Anbetung da, das wäre echt eine Chance. Da gehe ich einfach hin und sage, Jesus, ich will dich kennenlernen und drum komme ich. Und ich komme jetzt zu dir, oder? Ich kann überall beten, natürlich. Ich begegne Gott überall in der Schöpfung. Wenn ich eine Rose anschaue, dann weiß ich schon, sowas kann nicht aus einem Steinhaufen entstehen, ohne dass eine Liebe dabei war. Oder? Ich kann überall Gott entdecken, das ist schon richtig. Aber gerade wenn ich in die Anbetung gehe, dann mache ich mich auf und sage, na, jetzt komme ich zu dir. Das ist wie beim Lieben, gell, in der Familie oder so. Wenn du immer zum Guten tun musst, wenn du immer den ersten Schritt machen musst, wenn du immer, oh, ist das mühsam, oder? Und jetzt geht der andere her und sagt, okay, ich komme. Jesus, ich bitte um Verzeihung, ich komme zu dir, weil ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist wahrhaft mein Leib, das ist wahrhaft mein Blut. Dieses Wort, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, ist real gegenwärtig in der Eucharistie. Das kann ich nicht sehen, das kann ich nicht spüren. Ich kann mich im Glauben darauf einlassen. Und wenn ich das tue, dann werdet ihr Erfahrungen machen, ich verspreche es euch. Wir haben im Bludens Anbetung begonnen und dann irgendwann haben wir einen Stadtrat getroffen und haben gesagt, du könntest eigentlich auch anbeten, eine Stunde in der Woche. Dann sagt er, was, ich habe keine Zeit und so. Und sage, wenn ich so viel Verantwortung hätte wie du, dann würde ich jede Woche mal da hingehen und sagen, Jesus, ich bring dir mal den ganzen Haufen. Und er sagt, einmal könntest du es probieren. Ich schon einmal hingegangen. Und hat er jede Woche eine Stunde Anbetung gehalten. Und hat ein halbes Jahr später gesagt, das ist mir die schönste, die wichtigste Stunde in der ganzen Woche, ist die Stunde beim Herrn. Leute, ich wünsche euch ein bisschen, ich kann euch ein bisschen was erzählen. Aber ausprobieren müsst ihr es selber. Wenn ich in die Anbetung gehe, dann mache ich mich auf, also neben dem Beten, in die Anbetung gehe und sage, jetzt komme ich zu dir, jetzt geht's mir nur um dich, Gott. Mein Sein bringe ich vor dich, um dir die Ehre zu geben. Jetzt hast du das Sagen. Und ich bin mit allem einverstanden, was du da tust. Weil du bist Gott und ich bin das Geschöpf. Du bist unendlich und ich bin endlich, aber ich brauchte. Und drum mache ich mich auf und sage, mir ist nachts um 10 oder um 12, ist ja wurscht was, die Stunde, die schenke ich dir. Eine Stunde pro Woche schenke ich dir. Und da bringe ich dir alles, was in mir ist. Und zwischendurch nehme ich mal eine Bibelstelle zur Hand. Ich glaube, dass in der Kapelle unten auch Bibelstellen sind. Dann ziehe ich halt eine und dann denke ich drüber nach. Oder nehme ein Gebetsbuch mit. Einfach, probiert es aus. Also bei der Anbetung, da sage ich, und darum knie ich mich vielleicht auch nieder, sage ich, du bist Gott. Und jetzt einmal in der Woche lasse ich dich Gott sein. Da geht es mir gar nicht um mich, sondern es geht es mal um dich. Ich will dir die Ehre geben, ich will dich verherrlichen, dir zum Lob bin ich da, Herr. Und wenn ihr dem Herrn den ersten Platz gebt, dann versprich ich euch, dass euer Leben sich in den Herrn hineinordnet. Weil der Heiland lässt sich nicht lumpen. Der lässt sich in Großzügigkeit und Liebe nicht übertreffen. Von niemandem. All das, was ich euch gesagt habe, macht deutlich, es kann beim Beten nicht um das Hersagen von ein paar Worten sein. Sondern Beten ist etwas, was das ganze Leben involviert. Was das ganze Leben in die Perspektive bringt, die uns in Jesus Christus geoffenbart ist und wir uns im Glauben der Kirche zukommt. Es hat also etwas zu tun mit einem Umdenken. Und nichts anderes heißt Metanoia, umkehren, umdenken. Von Gott her sich die Wahrheit zeigen lassen, immer mehr in sie eintreten und dann aufs eigene Leben beziehen. Es ist also eine Entscheidung in der Wahrheit, die uns von Gott herzukommt, für ein Leben in einer neuen Fülle. Leute, das könnt ihr euch nicht geben. Die, die mich von früher her kennen, wissen, dass ich dem Leben nicht abgeneigt war und es wirklich genossen habe. Aber der Grund, Priester zu werden, liegt darin, dass ich eine Fülle kennengelernt habe, die mir das Leben nicht zu bieten vermochte. Das gilt aber für jeden, gell? Es hat etwas zu tun, tiefer zu verstehen, warum mich Gott so gemacht hat, wie ich bin. Seine Stärken und Schwächen in diesem Licht erkennen zu dürfen und dann von dort her immer mehr auch den Platz zu suchen, für den er mich geschaffen hat. Es ist das Eintreten in eine Wirklichkeit, die das Endliche auch endlich werden lässt und das Unendliche unendlich. Was nützt es, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Gott verliert und das eigentliche Leben? Also die Anbetung, dazu braucht es jetzt neben dem Gebet noch etwas mehr. Das hat zu tun mit dem Glauben an die Eucharistie. Dass, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wir nicht gleich blöd dastehen wie vorher. Dass ich wirklich glaube, was er gesagt hat, wenn ich nicht zum Vater gehe, dann kann der Geist nicht zu euch kommen. Der Beistand, der bei euch bleiben wird bis zum Ende der Welt. Diese Zusage, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt, ist nirgendwo so vergegenwärtigt wie in der Heiligen Eucharistie, wie in diesem Stück Brot. Das für unsere Augen ein Stück Brot ist, aber er ist es selber, mit Leib und Seele, als Gott und als Mensch in unserer Mitte. Den Kindern sage ich manchmal, wenn man am Tabernakel vorbeigeht, dann sagt man einfach, hallo Jesus, ich bin da, schön, dass du da bist. Und ich frage sie, wie geht's denn euch, wenn euer bester Freund an eurer Haustür vorbeiläuft und nicht Hallo sagt und nicht reinkommt? Und sagen meistens, schlecht. Und sage, so geht's Jesus mit dir, wenn du nicht reinkommst. Das gilt aber für die Erwachsenen genauso. Weil als Jesus in der Eucharistierede, in Johannes im 6. und 7. Kapitel, den Juden sagt, dass wer sein Leib nicht isst und sein Blut nicht trinkt, hat das Leben nicht in sich. Dann sagen sie, das meint er wohl symbolisch oder so. Er sagt, na, es ist wahrhaft mein Leib, es ist wahrhaft mein Blut. Bei Hildegard von Bingen ist es wunderbar ausgedrückt, sie sagt, wie kannst du Mensch, der du so blind bist und so endlich, an dem Wort dessen, der den ganzen Kosmos aus dem Nichts geschaffen hat, zweifeln? Was ist für Gott einfacher? Den ganzen Kosmos und jeden Menschen aus dem Nichts heraus zu schaffen mit all seinen Fähigkeiten oder sich in ein Zeichen des Brotes hinein zu begegnen, um dir zu begegnen und sich mit dir zu vereinigen. Aber Leute, wisst ihr, gerade über auf das Geheimnis hin muss ich echt einmal nachdenken. Bei der Kommunion empfange ich nicht ein Zeichen. Es ist eine Vereinigung mit Jesus Christus als dem Sohn Gottes, wie es zwischen Leuten gar nicht gibt. Wenn das was Lebendiges wird in mir, wenn das ein bisschen was mit Erfahrung wird, dann ist es kein Problem mehr, anbeten zu gehen und zu sagen, naja, die Stunde kriegst du von mir. Also ich muss glauben, dass er im Zeichen der Eucharistie gegenwärtig ist. Ihr könnt euch halt jetzt viele Beispiele erzählen. Die Adelheid hat damals im Büro in Augsburg auf meine Tür geklebt, ein Abziehbild, auf dem stand, es gibt viel zu tun, beten wir an. Da gab es damals den Slogan von Esso, es gibt viel zu tun, packen wir es an, nicht? Und dann hatten wir das umgedreht, es gibt viel zu tun, beten wir an. Und dahinter stand wirklich eine Erfahrung, die wir hatten, als das Radio seinen Anfang nahm. Da gab es einen Zeitpunkt, da war das ganze Projekt tot. Wir hatten aber schon einige hunderttausend Mark verbaut. Eine feste Zusage vom Ministerpräsident von Luxemburg, Jacques Santer, ist nicht eingehalten worden. An dem Tag, an dem er EG-Kommissionspräsident geworden ist, haben wir die Ablehnung von der unabhängigen Medienkommission gekriegt. Vorher haben wir eine mündliche Zusage gehabt und dann hat uns gesagt, ein gemeinnütziger Verein kann nicht Träger einer Satellitenlizenz sein. Das war der Grund, warum wir dann Nachtanbetung begonnen haben. Und dann gesagt haben, die beste Zeit sollte eigentlich dem Herrn zur Verfügung stehen und um 11 gehen wir in die Anbetung. Es gab eine Zeit, da haben wir nicht gewusst, wo das Geld herkommt. Dann waren wir wieder in der Anbetung vor dem Herrn und ich kann mich noch gut erinnern, das hat jetzt nichts mit gescheit reden zu tun, sondern dass man einfach, da war ja auch mal eine Nacht vor dem Tabernakel, gesagt, Jesus, das ist dein Projekt und nicht meines. Und jetzt bitte hilf uns. Und dann hat ein Schweizer Priester eine Nachlassenschaft von einem Kloster bekommen, das waren Schwestern, und für die hat man in den 20er Jahren Aktien angelegt, einige wenige, und die haben das vergessen, weil es eine neue Oberin gab und so, und die Aktien sind immer gewachsen, und bis man sie, und dann sind sie irgendwann draufgekommen, dass sie mehrere hunderttausend Mark haben, nicht? Und dann sind sie zu dem Priester gegangen und gesagt, du, wir haben nicht damit gerechnet, nimmst du, wenn es für was brauchst. Und der ist dann gekommen und hat uns das als zinsloses Darlehen gegeben und wir konnten wieder weitermachen. Es gab so viele Zufälle und Geschenke, die wirklich aus dem Gebet heraus entstanden sind. Darum kann ich euch schon sagen, das ist nicht irgendeine Theorie, das funktioniert wirklich. Und ich möchte euch einfach Mut machen, das mal auszuprobieren. Geht zum Herrn. Nehmt das Neue Testament mit, lasst euch von ihm was sagen, denkt darüber nach und sagt ihm alles, was euch angeht. Und begegnet ihm in einem vollen Glauben so, wie die Leute damals Jesus begegnet sind. Der Blinde hat geschrien, Jesus, Sohn Davids, hilf mir. Sag mal, was willst du, was ich da tue? Ja, ich möchte wieder sehen können. Hat er gesehen. Ich erinnere mich an eine ungetaufte Person, die etwa 5 Kilometer im Regen zu Fuß gegangen ist und dann in einen Heilungsgottesdienst kam. Die hat von nichts eine Ahnung gehabt, gell? Von nichts. Und dann hat sie sich in die letzte Bank gesetzt, sie war klatschnass und ist 3 Stunden geblieben, es war kalt, das war nicht so schön. Und dann haben wir das Allerheiligste ausgesetzt, haben wir Anbetung gemacht und Lobpreis. Und nachdem wir wieder eingesetzt hatten, sind alle heimgegangen und sie ist immer noch in der Kapelle geguckt, in der Kirche geguckt. Wenn ich hinkam, dann fragte, du, was ist? Dann hat sie nur gestottert und hat gesagt, was ist das, weiß sie davon. Das tut mir so gut. Sie hatte keine Ahnung. Meine Aufgabe war es, euch Appetit zu machen auf Anbetung. Und wisst ihr, man bekommt eine Beziehung in dem Maß, in dem man es einfach tut und sich darauf einlässt. Das ist wie beim Lieben. Man muss es zuerst glauben, man muss sich darauf einlassen. Und je mehr man eine echte Liebe entdeckt, je mehr erfährt man auch, dass es nichts Kostbareres und nichts Größeres gibt. Und das ist auch mit dem Beten so und mit dem Anbeten des Herrn. Ich habe euch gesagt, er lässt sich nicht lumpen. Anbetung bedeutet nur du, Herr. Jetzt geht es um dich. Du bist mein Gott. Von dir hängt mein Leben ab. Du bist anbetungswürdig. Mit dir teile ich meine Freude und mein Leid. Es ist richtig, dass ich jetzt vor dir stehe und dir die Ehre gebe, denn du bist einfach der, dem die Ehre gebührt. Ich bin hier, weil es meine erste Berufung ist, meinem Schöpfer Danke zu sagen und ihn zu verherrlichen. Ich bin mit allem einverstanden, was du in meinem Leben setzt, auch mit dem Schweren. Du weißt alles, du kannst alles. Anbetung wäre eigentlich eine Begegnung mit dem Allmächtigen und ich darf Kind sein. Ich darf wieder Kind werden. Leute, wie angenehm ist es, wenn man immer alles können muss und sich jemandem anvertrauen darf und das in Wahrheit. Vielleicht zum Schluss noch ein paar praktische Dinge. Es ist ja ohne Zweifel so, dass beim Beten und bei der Anbetung ich nicht immer in Hochgefühlen schwelge und dauernd Halleluja singe. Das schenkt der Herr auch. Aber manchmal ist es furztrocken. Es ist so, als würde ich an der Wand hinreden. Ich nehme ihn gar nicht wahr. Und alle geistlichen Meister geben uns dann ein paar Tipps. Sie sagen, wenn es trocken wird im Gebet, dann eher ein bisschen mehr beten als weniger. Zweitens, nimm eine Hilfe zur Hand. Weil es gibt ja, das würde jetzt zu weit führen, ja Phasen im Gebet. Es gibt das mündliche Beten, es gibt das Betrachten. Und dann wird das Betrachten, das Reden mir schon zu viel. Dann wird's nur noch ein affektives Gebet, nur noch ein Erheben des Herzens, da rede ich gar nicht mehr so viel. Das ist wie wenn sich zwei gern mögen, oder? Am Anfang tun sie dauernd Halleluja und sind beieinander und müssen alles miteinander machen. Und wenn die Liebe ein bisschen reifer geworden ist, dann nimmt man den anderen vielleicht bei der Hand, sagt kein Wort mehr und es ist mehr gesagt, als wenn er jetzt reden wird. Und wenn er reden wird, wird er es kaputt machen. So etwas gibt's auch mit dem lieben Gott. Also es gibt einfach so Zeiten, wo ich weiß, er ist da, ich bin da und ich sage überhaupt nichts mehr. Und dann gibt's eben diese Zeiten der Trockenheit. Dann soll ich eher mehr beten als weniger und ich nehme dann einfach ein Gebetsbuch zur Hand oder einen Schrifttext und fange dort an, mich hineinzudenken. Das ist dann eine Hilfe. Und der Hans Bub hat den dritten Punkt zusammengefasst in dem Ausdruck, den Esel anbinden. Weil wenn es im Gebet trocken ist, dann läuft's ja so. Gell? Bei mir heißt es dann, Herrgott, ich bringe eh nichts zusammen im Gebet, ich gehe jetzt wieder Briefe schreiben oder so. Und die Hausfrau sagt, ich gehe jetzt besser bügeln, weil es rührt sich eh nichts im Gebet, nicht? Wenn das anfängst, dann wirst du immer bügeln und immer Briefe schreiben, immer weniger beim lieben Gott sein. Oder sagt der Hans Bub, wenn diese Versuchung da ist, es bringt jetzt eh nichts, dann musst du sagen, und ich bleib da. Der Esel wird angebunden. Und wenn du gleich eine Ruhe gibst, dann bleibst du 5 Minuten länger. Ja? Weil der Herr muss uns in die Trockenheiten führen, Leute. Weil solange du noch deinen Gefühlen nachrennst, rennst du immer noch dem Ich nach. Und der Herr möchte dich immer mehr befähigen zu einer echten Gottesbegegnung. Und die ist auf der Ebene der Gefühle gar nicht möglich. Das wird sie zerreißen. Darum die Theresia von Avila, wo die ja Vision hat, da schreit sie, hör auf, Herr, hör auf, ich halte es nicht mehr aus. Und dann kommt eine große Dunkelheit. Und dann wird sie geputzt in der Dunkelheit. Da geht es ja nicht mehr um Gefühle, sondern nur noch um die Treue. Ich glaube dir, auch wenn ich dich nicht spüre. Ich vertraue auf dich, auch wenn ich dich nicht spüre. Darum gibt es Dunkelheiten im Gebet. Die schickt der liebe Gott nicht, weil er die fuchsen will, weil er die Gefühle nicht gönnt. Und er gibt dir deshalb, damit du immer mehr vom Ich wegkommst. Sagst du nachher, du bist anbetungswürdig, ob ich was spüre oder nicht. Und du bist Gott, ob ich was spüre oder nicht. Ich bleibe einfach da aus Treue. Brauchst du in der Ehe auch manchmal nicht. Darum, die Beziehung zwischen Menschen hat ganz viel zu tun. Von dem kann man sehr leicht schließen auf die Beziehung zum Herrn und im Gebet. Also, es ist normal, dass es Trockenheiten gibt. Es ist normal beim Gebet, dass einem Zweifel kommen. Herr, bist du wirklich da? Das hat einfach damit zu tun. Es gibt also Zweifel, die haben einfach mit meinen Sinnen zu tun. Im ganzen Tag über, was ich sehe und was ich höre und was ich greifen kann, das bestimmt mein Tun. Jetzt soll auf einmal etwas mich bestimmen, was ich nicht hören, nicht sehen und nicht greifen kann. Dass sich da ein Zweifel anhängt, ist irgendwie normal. Aber dann sage ich, Herr, und ich sage, da gibt es ein tieferes Erkennen des Herzens, wo ich dann schon merke, ja, irgendwo ist ein Zweifel da, aber tiefer bin ich geborgen in ihm. Das ist schon richtig, das ist schon wahr. Dann, was normal ist, Theresia von Avila beschreibt es in der dritten Kammer sehr stark, das sind Ablenkungen. Also da geht's zu, wie spät haben wir denn? Ich höre bald auf. Da gibt's Ablenkungen, mir kommt alles mögliche in den Sinn. Sobald ich anfangen beten will, da fällt mir ein, dass ich noch was verräumen muss, dass nur das ist. Ich kann mich fast nicht konzentrieren, es ist einfach schlimm. Der heilige Johannes vom Kreuz nennt das Gebetsleiden. Es gibt natürlich Ablenkungen, die sind einfach deshalb da, weil ich mich blöd aufgeführt habe. Also wenn ich 4 Stunden Fernsehen schaue und dann zur Anbetung gehe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn alle möglichen Sachen in meinem Kopf sind. Nicht? Ist eh klar. Aber wenn ich wirklich komme und mich sammeln will beim Herrn und mit ihm reden will und mir fallen alle möglichen Sachen ein, dann sind das sogenannte Gebetsleiden. Und da sagt der heilige Johannes vom Kreuz, nicht aufregen. Nicht Angst haben, das Gebet sei kein gutes Gebet. Überhaupt nicht. Sagen, Herr, du bist da und ich bin da. Du bist allmächtig. Wenn du mich befreien willst, kannst du es machen. Und wenn du willst, dass ich noch weiter da rumfuhrwerk und wie ein Bienenschwarm in meinem Kopf Sachen umhersausen, dann bete dich halt so an. Nicht verrückt machen lassen. Ruhig bleiben. Und einfach sagen, Herr, ich habe dir diese Stunde geschenkt. Was du damit machst, ist dein Thema, nicht meines. Ich bemühe mich jetzt, dir zu begegnen. Ich sage euch diese Dinge, weil sie einfach immer wieder vorkommen. Also auf all diese Dinge wie Zweifel, Trockenheit, Ablenkungen, diesen Bienenschwarm, das Gefühl, das Gebet hat überhaupt keinen Wert, einfach reagieren mit einem Akt der Liebe und des Willens, wo ich sage, Herr, ich will bei dir sein und ich bin gekommen, um dir die Ehre zu geben und dich anzubeten. Und es reicht mir. Wer möchte, kann noch einen zweiten Tipp annehmen. Einfach am Ende der Gebetszeit die Zeit der Mutter Gottes in die Hände legen. Und sagen, Mutter Gottes, ergänze jetzt du alles, was gefehlt hat, rück's recht, was falsch war, heil, was verwundet ist. Und mach du aus meinem Gebet ein gutes Gebet. Wie irdische Mütter ihren Kindern helfen, genauso wird die Mutter Gottes uns helfen, dass ein gutes Gebet beim Herrn ankommt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Appetit machen auf die Anbetung. Ich schließe mit einem Versprechen ab. Schenkt dem Herrn 1 Stunde pro Woche Minimum und es lasst euch nicht mehr nehmen. Und dann braucht ihr nicht mehr solche Vorträge, wie ich sie jetzt gehalten habe, sondern ihr werdet selber etwas erleben und erfahren von einer Sicherheit, von einem Geborgenwerden, von einem tiefer hineingezogen werden in das, was ewig trägt, was euch durchträgt durch dick und dünn. Letztlich wird es eine Begegnung mit der Liebe Gottes. Nehmt dazu Schriftstellen zur Hand, Gebete der Kirche und beginnt sie einfach ernsthaft zu betrachten, zu bedenken und auf euer Leben zu beziehen. Ich möchte jetzt abschließen noch mit einem Gebet und euch alle dem Herrn anvertrauen. Herr Jesus Christus, wenn man über ein solches Thema redet, dann sagt man viele Dinge nicht. Und ich bitte dich jetzt, dass du alle, die da sind, selber segnest, dass du ihnen eine Sehnsucht ins Herz legst nach Wahrheit, nach Leben, nach dir, nach der Liebe. Einmal, um darin geborgen zu sein und zweitens, um immer durchlässiger zu werden, dass du durch mich und durch uns lieben kannst. Herr, mögest du jetzt ergänzen, was gefehlt hat und zurechtrücken, was falsch war. Mögest du allen alles so ins Herz legen, dass es all das und nur das bewirkt, was du möchtest. Führ jeden und jede zu jenem Gebet, das sie jetzt weiterführt. Öffne ihr Bewusstsein auch für das Beten der Kirche, das gemeinsame Beten, sei es in einem Rosenkranz oder in der Heiligen Messe. Und führ sie zu jenem persönlichen Beten, nach dem du selber am meisten Sehnsucht hast, dass eine echte Begegnung mit dir wird. Lasst uns schließen mit dem Beten, mit dem, das der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und beschütze euch alle, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dankeschön.
Das war ein Vortrag von Pater Dr. Anton Lesser. Gebet, Reden mit Gott, eine Einführung in die Anbetung. Diese Sendung finden Sie auch in unserem Podcast-Angebot bei Radio Horeb unter www.horeb.org unter der Sendereihe Spiritualität. Oder Sie können sich auch eine CD schicken lassen, wenn Ihnen das lieber ist. Melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921120. Dass Sie einige Hilfen zur Anbetung erhalten haben, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.